Der heißeste in diesem Jahr. Wir wissen nicht, was noch kommt. Im Süden Europa merken wir, da wird jedes Wochenende ein neuer Rekord gebrochen. Der Herr möge uns gnädig sein, dass wir die 4 dieses Jahr nicht sehen. Also 37, 38 Grad ist schon eine Menge. Ich weiß, dass Freunde von mir in Süditalien, Griechenland, Spanien, die sind jenseits von 45 schon. Also das ist, wir sind noch nicht mal im Sommer. Der Sommer fängt ja erst Mittwoch an. Dieses Jahr kommt er sehr früh. Letztes Jahr war er nicht da. Aber das ist auch Teil von dem, was ich mit euch heute teilen möchte. Ich grüße euch natürlich ganz herzlich auch von der Rose City Church in Bochum, die euch nicht nur segnet, sondern das Beste für dieses Jahr, für diesen Sommer wünscht, einfach weil wir wieder vieles machen dürfen. Was heißt das eigentlich? Aktivitäten. Wo kommt das her? Warum sind wir gewohnt, dass wir als Christen, als Menschen es möchten, dass wir Beziehungen miteinander haben? Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich habe einen einzigen Vers aus 2. Moses 39, den Vers 43 mitgebracht. Und da steht es: Und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte. So hatten sie es ausgeführt und Mose segnete sie. Gut, als erstes, über welches Werk reden wir? Wir reden über die Stiftshütte. Das heißt, dieser Vers ist sowas wie der Abschluss von dem, was in 2. Moses zum Erbaut der Stiftshütte gesagt wird. Als Moses die 40 Tage auf dem heiligen Berg Gottes war, hat Gott ihm etwas gezeigt. Er hat etwas gesehen, er hat etwas empfangen vom Göttlichen und Gott hat gesagt, baue das Haus genau so, wie du es gesehen hast. Das ist das einzige Mal von allen Häusern, in denen die wir kennen, wir kennen nicht nur die Stiftshütte, wir kennen den Tempel von Salomo und später den Tempel, den zur Zeit Nehemia und Esdra gebaut wurde, das ist der zweite, den Herodes dann erweitert hat, darum wird er auch der Tempel des Herodes genannt. Aber von den zwei Tempeln wird uns nicht gesagt, dass sie nach einem göttlichen Modell gebaut wurden. Das einzige Mal, wo wir wissen, da wird etwas eins zu eins von dem gebaut, was Gott möchte, ist die Stiftshütte. Und nun steht hier, das Volk hat es genau so gebaut, wie Mose es gesagt hat. Und dementsprechend haben sie es genauso gebaut, wie Gott es wollte. Das heißt, es ist alles so gemacht worden, wie Gott es ihnen aufgetragen hat. Und das hat den Moses so gefreut, dass das Volk gesegnet hat. Nun, das Wort Segen ist in der heutigen Zeit vielleicht weniger bekannt, im christlichen Rahmen schon. Segen bedeutet einfach gut sprechen. Das heißt, Moses hat das Volk gesehen und hat gesagt, ich spreche Gutes über euch, weil ihr Gutes an Gott getan habt. Nun die Stiftshütte. Die Stiftshütte, das ist wichtig, stand nicht irgendwo ganz weit weg. Man musste viel laufen, sondern die Stiftshütte war das Zentrum des Lagers. Also wenn man sich dieses Volk sieht, das in der Wüste war, das Zentrum, um das sich alles gedreht hat, das war die Stiftshütte. Das heißt, Gott hatte sein Haus bauen lassen in der Mitte seines Volkes. Nicht irgendwo ganz weit weg, wo man nicht wusste, wie kommt man dahin, sondern jeder im Lager konnte sehen, da ist Gottes Haus. Gott hatte beschlossen, indem er seinem Volk etwas Göttliches gegeben hat, zu sagen, ich möchte in der Mitte unter euch wohnen. Ich möchte nicht irgendwo wohnen, sondern ich möchte genau in der Mitte wohnen. Und das ganze Lager hat natürlich auch wieder sehr ordentlich, nach einem gewissen Muster, sich um die Stiftshütte aufgebaut. Und wenn sie irgendwo hingegangen sind, dann sind sie auch nach einer gewissen Reihenfolge umhergegangen. Das heißt, jeder Stamm wusste, wann er dran war mit der Wanderung. Und auch das Haus wurde an einem bestimmten Punkt mitgebracht. Es war Teil des Lebens. Nun, wenn man sich die Stiftshütte anguckt, und dann kommen wir so ein bisschen in den Kern der Predigt, dann sieht man, dass die Stiftshütte ein Rechteck war. Es war einfach nur ein Rechteck, von oben gesehen. Wenn man dieses Rechteck nimmt, und das haben ja sehr viele Theologen getan, ist alles zu analysieren, das könnt ihr alles in 2. Moses nachlesen. Wenn man dieses Rechteck nimmt, dann kann man es in 2 gleich große Quadrate einteilen. Das heißt, die Stiftshütte ist 2 Quadrate mit genau den gleichen Seiten. Jeder von euch weiß, Quadrat bedeutet, die eine Seite ist genauso lang wie die andere Seite. Zweimal solche Quadrate nebeneinander, das ist die Stiftshütte. Und da wird man sich fragen, warum machen es Theologen, dass sie sich solche Gedanken darüber machen? Weil sie etwas herausgefunden haben. Wenn man nämlich in diesen zwei Quadraten die Schnittpunkte nimmt, also im Endeffekt die Mittelpunkte, dann kommt man in dem einen Quadrat zum Brandopferaltar und im anderen Quadrat ist der Räucheraltar. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Das heißt, wenn man in die Stiftshütte hineinkam, das Erste, was man bekam, mitten in der Mitte, man konnte also nicht nach links, nicht nach rechts, war das Brandopferaltar. Also dort, wo geopfert wurde. Wir wissen natürlich, dank dem Opfer von Jesus Christus am Kreuz sind wir heute nicht mehr angehalten, auf einem Altar zu opfern. Das heißt, das, was getan wurde durch Jesus Christus am Kreuz, ist für uns für alle Zeit getan. Das heißt, um Sünde wurde gesorgt. Aber es passiert am Brandopferaltar was ganz anderes. Derjenige, der dorthin gegangen ist, hatte eine Zeit zum Nachdenken. Eine Zeit der Besinnung, könnte man sagen. Eine Zeit, darüber nachzudenken, wie ist denn mein Leben eigentlich bisher gelaufen? Ist es gut gelaufen? Ist es schlecht gelaufen? Wo bin ich vielleicht nicht so gut abgebogen? Wo konnte ich auf Gott vertrauen, dass das auf jeden Fall der richtige Weg war? Und diese Zeit haben wir auch heute und sind wir auch heute noch angehalten, sie zu haben. Wir haben einen Begriff im christlichen Rahmen, nennt sich Heiligung. Außerhalb von Kirchen kann man mit dem Wort nichts anfangen. Aber was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet, das Wort vom Wort heilig, abgesondert. Das heißt abgeschieden. Da wird etwas getrennt, da wird nicht etwas vermischt, sondern da wird etwas von etwas getrennt. Mit Heiligung sind wir angehalten, darüber nachzudenken, wie läuft eigentlich unser Leben. Jeden Tag neu kommen wir vor dem Herrn und sagen, Herr, ich merke, da sind vielleicht noch gewisse Stellschrauben, die im Dienst an dir mir nicht gefallen. Die möchte ich vor dich bringen. Ich möchte, dass auch dort noch etwas geschieht in meinem Leben, das abgesondert werden muss. Dass ich in meinem Dienst dir mehr dienen kann. Und nun könnten wir denken, wenn wir den Herrn annehmen, wenn Jesus Christus in unser Leben reinkommt, ist alles super und wir werden nie Probleme haben. Paulus sagt in einem seiner Schriften, das, was ich tun möchte, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun sollte, das tue ich. Er hat genau über diesen inneren Kampf geredet. Heiligung ist nicht etwas, das ich einmal tue, ich habe vor Gott mein Leben gebracht und dann bin ich für alle Zeit fertig. Sondern es ist etwas, was jeden Tag getan werden muss. Jeden Tag vor dem Herrn kommen, jeden Tag sagen, das, was ich an Leben habe, möchte ich dir bringen. Es ist Hingabe. Es ist einfach die Bereitstellung zu sagen, Gott, ich möchte dir dienen. Und weil ich diese Bereitschaft im Herzen habe, Gott zu dienen, fange ich automatisch an, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, Punkte zu sehen in meinem Leben, wo Veränderung geschieht, ohne dass ich sie anstoße. In anderen Punkten sagt Gott, da möchte ich aber, dass du Veränderung selbst anstoßt, weil Veränderung kommen soll. Das heißt, es ist ein ständiger Prozess. Es ist immer irgendetwas da, was geändert werden darf. Und etwas, was in meinem Leben neu entfachen darf. Es ist der Dienst, der mich voranbringt. Ihr müsst wissen, am Opferaltar wurde mehr oder weniger fast 90% der Arbeit der Priester und der Leviten vollzogen. Das heißt, in diesem vorderen Teil war die meiste Arbeit. Nicht im hinteren Teil, weil im hinteren Teil, da werden wir gleich kommen, da durften ja nicht so viele Leute rein. Im vorderen Teil, da war richtige Knochenarbeit, da war wirklich, also wenn man sich das vorgestellt hat und später auch vom Tempel, weiß man, da waren einige Leute beschäftigt, also die ganze Zeit, von morgens bis abends. Da wurde morgens geopfert, da wurde abends geopfert, da wurden die Leute empfangen. Also im vorderen Teil, da wo das Brandopferaltar stand, da war wirklich lebenlos. Also das war nicht so, da ist nichts los, sondern da war wirklich hin und her, die Menschen kamen, die Menschen gingen. Und auch heute ist es noch so. Heiligung bedeutet nicht, ich habe etwas getan und damit ist alles Ruhe. Ich gehe vielleicht irgendwo hin, wo ich mich noch ganz besonders absondere. Nein, Heiligung bedeutet, ich bereite mich für den Dienst vor. Heiligung erfolgt, weil ich im Herzen eine Dienstbereitschaft habe. Ich gebe mich Gott hin. Das, was Jesus sagt, den Willen Gottes zu tun, das ist der Wunsch, den ich habe. Damit beginnt Heiligung. Ich möchte dem Vater dienen. Ich möchte dem Vater treu sein. Und weil ich das tun möchte, merke ich, dass in meinem Leben Veränderung da ist. Man könnte hier stehen bleiben und sagen, Heiligung, ich passe auf, dass in meinem Leben nichts kommt, was Gott verärgern könnte. So einfach ist das nicht. Denn Gott gibt uns zwar Richtlinien, aber wir wissen in unserem Leben, dass manchmal mit den Richtlinien wir wenig anfangen können. Nicht, weil Gott sagt, ich möchte vage bleiben, sondern weil er von uns diese Hingabe haben möchte, dass wir uns selbst auf den Weg machen. Es ist nicht einfach so, eine Liste zu nehmen, wie der eine oder andere es gerne haben möchte, dass man sagt, einfach abhaken, jeden Tag, Checkliste, das habe ich getan, ich habe 45 Minuten gebetet, ich habe 30 Minuten lang die Bibel gelesen, ich habe dreimal irgendwo einen christlichen Film gesehen, reicht vollkommen aus, diese Woche bin ich durch. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir ganz, ganz viele Probleme im Leben nie gehabt. Aber so ist es nicht. So wie jeder von uns unterschiedlich ist, so ist der Weg der Heiligung, der Weg der Absonderung für jeden Einzelnen unterschiedlich. Das heißt, es geht nicht um jeder ist gleich, sondern es geht in diesem Fall, dass die Beziehung zu Gott unterschiedlich ist und dementsprechend auch die Art, wie schnell ich gewisse Schritte in meinem Leben schaffe oder wie langsam ich das tue, von jedem Einzelnen unterschiedlich ist. Das heißt, jeder von uns ist mit Gott auf dem Weg der Heiligung. Das heißt, er entdeckt immer mehr in seinem Leben, was er Gott geben kann, wo er sagen kann, da möchte ich dir dienen, da möchte ich wirklich noch Veränderung sehen. Aber in dem Tempo, das ist uns angenehm ist. Es ist nicht zu schnell, dass wir sagen, das fühlt sich gehastet an. Es ist auch nicht so langsam, dass wir sagen, boah, mir ist langweilig. Sondern es ist genau das Tempo, was du und ich benötigen in unserem Leben, um vorwärts zu kommen. Und die einzelnen Kieselsteine, die einzelnen größeren Brocken, die auf unserem Weg sind, die sind genau so groß, wie sie sein müssen, damit wir drüber kommen. Denn der Herr hat gesagt, es kommt nichts, was so groß ist, dass er euch nicht helfen würde. Das heißt, es kommt kein Berg, wenn du keinen Berg übersteigen kannst. Und es kommt nicht nur Kieselsteine, wenn du eigentlich einen guten, großen Berg erklimmen könntest, sondern es kommt genau das, was du in deinem Weg benötigst, damit du mit Gott immer fester und in deinem Dienst immer kommen kannst. Aber ist das etwas, was wir nur individuell tun? Nein, in keinster Weise. Sondern es ist etwas, was wir in unserer, sag ich mal, westlichen Kultur, besonders aus der griechisch geprägten Kultur kommend, kommen wir ja aus dem Ich, aus dem Individuellen zum Wir. Und es ist ganz wichtig, wenn jeder von uns unterwegs ist, jeder von uns in seinem Dienst ist, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern dass wir irgendwann mal zum Wir kommen. Und das ist der Grund, warum wir als Christen zu einem gemeinsamen Ort kommen können und sagen können, wir möchten gemeinsam einen Dienst tun. Darum sind wir heute hier. Wir möchten Gott einen Dienst in, einen Gottesdienst. Wir möchten heute etwas tun. Wir möchten Gott huldigen. Wir möchten Gott wirklich die Möglichkeit geben, in unserem Leben etwas zu tun. Darum ist es wichtig, dass wir auch gemeinsam, so wie es damals üblich war in dem vorderen Teil der Stiftshütte, wo viel Leben war, dass wir nicht sagen, ja, ich habe Gott angenommen, aber ich bleibe dann die nächsten 50 Jahre irgendwo, weil wenn ich anfange zu arbeiten, dann wird es schon schlecht, dann mache ich ja schon Fehler. Nein. Wir wollen tun. Das ist das Innerste. Darum haben wir so viele Aktionen. Darum möchten wir auch Menschen erreichen, nach außen hin, weil wir erfreut sind von diesem Drang, den wir innerlich spüren, für Gott etwas zu tun. Es ist nicht, weil wir etwas tun, belohnt uns Gott, sondern wir haben seine Belohnung empfangen und das führt dazu, dass wir, sag ich mal, innerlich sagen, wir möchten etwas tun. Gott sagt nicht zu uns, bitte tut das und tut das nicht. Sondern es ist der innerliche Drang. Es ist also wieder nicht die Checkliste, wie viel muss ich im Gottesdienst oder wie viel sollte ich in der Gemeinde arbeiten, damit Gott sagt, du bist ein treuer Diener. Das muss schon mehr oder weniger jeder wieder für sich entdecken. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Wo ist das Wir und wo ist zu viel Ich? Das ist so eine Spannung, die wir haben. Und die haben wir, indem wir in unserer Zeit vor Gott auch sagen, Herr, ich möchte dir dienen. Wo kann ich dir dienen? Vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, wo du feststellst, dass du zu wenig tust. Es kann aber auf der anderen Seite auch Sachen gehen, wo du realisierst, dass du zu viel tust. Weder das eine noch das andere ist gesund. Zu wenig zu tun, nichts zu tun, zu viel zu tun und sich über dem Maß, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat, zu gehen, ist genauso ungesund. Das heißt, jeder von uns findet seine Mitte. Ich fand es sehr gut, als in den Nachrichten gesagt wurde, zu dem Gemeindefest, Jahresfest, was ihr habt, jeder bringt seinen Beitrag mit. Es wurde nicht definiert, wie viel oder wie groß der Beitrag ist, sondern jeder bringt seinen Beitrag mit. Das heißt, jeder für sich darf entscheiden oder jeder für sich sollte entscheiden, was ist denn mein Beitrag? Wie viel Salat ist gut, dass mich die Leute nicht komisch angucken? Und ab wann bringe ich zu viel, dass alle sagen, was ist denn mit dem los? Ein Beispiel, was euch aber bringt, so ist es im Leben. Mit allem, was wir haben, müssen wir genau gucken, was ist zu viel, was ist zu wenig. Aber wir sind noch bei Punkt 1. Es sind ja noch zwei weitere Punkte, die ich mitgebracht habe. Opferaltar, Heiligung, das heißt diesen Dienst vor Gott. Der zweite Punkt, und da sind wir schon mitten im Zelt drinnen, da wo sehr wenige Leute hinkamen, meistens wirklich nur die Priester und der Hohepriester, da haben wir diesen zweiten Schnittpunkt, der Räucheraltar. Am Räucheraltar wurde Tag und Nacht Räucherwerk in Rauch hochgebracht. Und es musste auch nicht irgendetwas sein, sondern es steht auch, das könnt ihr auch nachlesen in 2. Moses, das war nach einem gewissen, Rezept. Das heißt, sowohl das Öl in der Lampe, das dort im Inneren des Zeltes stand, als auch das Räucherwerk, das wurde nach einem festgelegten Rezept vorbereitet. Und Gott hat so bei beiden, sowohl beim Öl als auch beim Räucherwerk gesagt, das ist nur für mich. Also kommt bloß nicht auf die Idee, euch das genauso zu machen nach diesem Rezept, nur damit ihr einmal dran riechen könnt. Warum ist das so wichtig? Weil das, was dort geschah, das ist das, was wir unter Anbetung verstehen. Das bedeutet, das ist der Akt der Anbetung. Für Gott ist es total wichtig, dass das, was ihm zukommt, auch wirklich ihm zukommt. Er teilt das mit keinem. Selbst wenn wir das eine oder andere Mal vielleicht sehr rebellisch sind und glauben, es besser zu wissen, sagt Gott, nein, es gibt Sachen, die gehören nur mir. Die darfst du mir bringen, aber die teile ich nicht. Was ist Anbetung? Beten. Kommen wir zum Thema. Beten ist Beziehung mit Gott. Jemand, der uns als hundertprozentiges Beispiel in der Bibel für ein Gebetsleben gibt, das wir möglicherweise auf dieser Erde niemals erreichen werden, ist Jesus selbst. Er hatte ein Gebetsleben, das so tief war, dass es nach außen hin sichtbar wurde. Er hatte nicht Gebetszeiten, er hatte ein Gebetsleben. Er hatte eine so tiefe Beziehung, dass jedes Mal, wenn Jesus nicht gebetet hat, im Endeffekt ein Wunder geschehen ist. Also man könnte das ganze Leben von Jesus teilen in Gebet, Ende des Gebets, es geschieht ein Wunder, es wird weiter gebetet. Vielleicht sehr, sehr eng gefasst, aber das soll uns zeigen, wie wichtig es ist, zu beten. Es soll uns auch zeigen, wie wichtig es Jesus selbst war, dass er sich sehr viel Zeit genommen hat. Und er hat sich auch nicht irgendwie links und rechts beeindrucken lassen und er hat sich auch nicht unter Druck bringen lassen. Wenn Jesus es für sich vorgesehen hat, dass er jetzt die ganze Nacht beten wollte, das steht in der Bibel auch so, dann hat er gebetet. Da war ihm das egal, was links und rechts passiert ist, was die Jünger gemacht haben. Jesus sagt, ich gehe beten. Ich habe das Bedürfnis, ich tue es. Anbetung war für ihn ganz wichtig. Die Huldigung Gottes zu sagen, du bist derjenige, dem ich diene und dir bringe ich mein ganzes Lob, das war total wichtig, weil er genau wusste, aus dieser Beziehung heraus geschieht erst Veränderung. Anbetung. Und da geht es weniger um die Anbetung als die Tatsache, dass wir mehr zu dem werden müssen, was Jesus war. Das heißt, da geht es in diesem Fall weniger um die Tatsache des Betens, sondern dass wir mehr zu dem werden, was Jesus hier schon war. Das heißt, wir haben Jesus als Vorbild, ihm immer ähnlicher werden. Und weil wir ihm immer ähnlicher werden, fangen wir auch an, so zu reden, so zu handeln, so zu denken, wie er denkt, wie er handelt, wie er wandelt. Es ist sehr wichtig, nicht einfach loszulegen, sondern auch wieder hier den Weg zu finden, Herr, was ist denn die richtige Anbetung? Es ist sehr schön, dass wir in der Bibel sehr viel über Gebet stehen haben. Auch die Psalmen sind Gebete. Wir wissen nur, was wir sagen. Wir wissen aber nie, wie wir es tun möchten. Und hier haben wir wieder das Individuelle. Der eine möchte stehend beten, der andere möchte kniend beten. Es ist wieder an uns, das Maß zu finden, was ist zu viel, was ist zu wenig. Wie viel Gebet, könnte man sagen, nein, Gebet kann nie genug sein. Wenn du aber so viel betest, dass du dein restliches Leben vernachlässigst, weiß ich nicht, ob Gott damit zufrieden ist. Auf der anderen Seite kannst du nicht sagen, ich möchte erst mein ganzes Leben in Ordnung bringen, bevor ich Gebet zu dir bringe. Also da sind wir schon wieder in einer Spannung. Das heißt, Gott gibt uns nur vor und auch Jesus. Wir wissen von Jesus, er betet. Steht aber nirgendwo drin, wie hat er gebetet? Was hat er die ganze Nacht gemacht, dass er auf dem Berg war und gebetet hat? Wir wissen nur, er hat es getan. Und da ist wieder die Freiheit, wo jeder Einzelne von uns aus seinem Leben kommend für sich persönlich eine Gebetszeit, ein Gebetsleben entwickeln darf. Das, was ihm nahe zu Gott bringt, eine Beziehung, die kein anderer hat, weil es dein Leben ist. Du hast eine Beziehung zu Gott. Du kommst Jesus immer ähnlicher. Und weil du Jesus immer ähnlicher kommst, ist dein Leben dementsprechend auch vor Gott. Aber das, was wichtig ist, in der Beziehung kommt Veränderung. Das heißt, wir merken, weil ich Gott dienen möchte, weil ich mein Leben in gewissen Punkten auch hinterfrage und weil ich Jesus immer ähnlicher werden möchte, was kommt denn jetzt? Da muss doch irgendetwas kommen. Genau, der dritte Punkt. Nur in der Stiftshütte, und das ist der Unterschied zum Neuen Testament, gab es eine Mauer. Da konnte man nicht weiter. Da kam man zu diesen zwei Punkten und das war's. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist uns erst überhaupt den dritten Punkt nahezubringen. Als im Tempel nämlich diese große Wand, diese dicke Decke von etwas mehr als 10 Zentimetern einfach von oben nach unten zerrissen wurde, der Vorhang, der den Heiligsten vom Allerheiligsten getrennt hat, da ist etwas geschehen. Weil Gott möchte Beziehung haben. Und er möchte nicht Beziehung haben in dem zu gewissen Rahmen, sondern er möchte Beziehung immer haben. Und weil der Weg freigemacht worden ist, kann jetzt Beziehung jederzeit möglich sein. Vor allen Dingen kann der Heilige Geist in deinem Leben wirken. Er wurde zu Pfingsten, wir hatten vor kurzem Pfingsten, es ist nicht sehr lange her, wo wir uns nochmal daran erinnert haben, was das bedeutet. Es ist die Geburt der Gemeinde, es ist die Geburt der Kirche. Der Heilige Geist ist gekommen, um was zu machen? Um vorzubereiten auf den Dienst. In unseren Herzen entspringt der Wille, Herr, wir möchten dir dienen. In unserem Herzen entspringt der Wille, wir möchten Jesus immer ähnlicher werden. Wir lesen, was er getan hat und wir möchten es auch. Aber vor allen Dingen, und damit kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, das Leben mit Gott ist nicht irgendwo. Es ist in der Tiefste unserer Mitte. Das heißt, das Leben und die Beziehung mit Gott ist in der Mitte unseres Lebens. Es ist nicht etwas Abgesondertes, sondern es ist das Zentrum unseres Lebens. Und vor allen Dingen das Allerheiligste. Da kam ja fast nie jemand rein, außer der hohe Priester, genau einmal im Jahr. Und er musste sich genau vorbereiten, um in dieses Allerheiligste reinzukommen. Wenn er nämlich einen Fehler gemacht hat, war es das mit seinem Leben, steht auch so. Und das ist der Grund, warum man ihn angekettet hat. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Und zwar, der hohe Priester hatte ja Glöckchen. Also könnte man nachlesen, an seinem Gewand hatte er kleine Glöckchen. Und solange man diese Glöckchen hat läuten hört, wusste man, aha, er lebt noch. Wenn es kein Glockenläuten mehr gab, dann hat der hohe Priester irgendetwas getan in der Vorbereitung, was als sündhaft gesehen wurde. Und er ist vor Gott leider verschieden. Zwei Söhne von Aaron sind ja auch gestorben, weil sie falsches Feuer zum Brandopferaltar gebracht haben. Mussten auch weggebracht werden. Nur wie bringst du jemanden aus dem Allerheiligsten weg, der die einzige Person ist, um da reinzukommen? Also hat man gesagt, wenn wir die Glocken nicht mehr hören, du hast eine kleine Schnur, Und sobald wir nichts mehr hören, dann ziehen wir von draußen, dann wissen wir, okay, das war. Nun ist es bei uns nicht so, dass der Herr kommt und sagt, ich möchte euch bestrafen, weil etwas getan wurde, was nicht getan werden kann. Aber es geht um was ganz komplett anderes. Es geht einfach um die Tatsache des Allerheiligsten. Das war der Ort, wo kein Licht war. Also das Allerheiligste war komplett dunkel. Aber trotzdem war es hell erstrahlt, weil die Herrlichkeit Gottes dort war. Das war der Ort, wo Moses mit Gott gesprochen hat. Und Gottes Stimme kam über dem Gnadenstuhl da aus der Mitte heraus und sprach zu Moses. Es war also irgendetwas, was sehr, sehr, sehr tief Beziehung war, aber kein Mensch erlebte. Es gibt heute noch einen Ort, wo du eine sehr, sehr tiefe Beziehung mit Gott haben kannst und der trotzdem keinen Menschen sichtbar ist. Und das ist die Tiefe deines Herzens. Dort möchte Gott mit dir Beziehung haben. Er möchte nicht Beziehung haben aus deinem Äußeren, wo er sagt, das können alle sehen, sondern dort, wo keiner hinkommt, da möchte Gott hin. Und dort möchte er mit dir Beziehung haben. Das ist der schönste Ort in deinem ganzen Leben und den sieht keiner. Könnte man sagen, warum? Weil Gott so ist. Gott sagt, und da sind wir wieder beim Thema heilig, abgesondert. Da ist etwas total Besonderes in der Tiefe deines Herzens. Und das kennen nur du und Gott. Kein anderer. Das ist der Rückzugsort, wo du Gott begegnen kannst. Und hat es jedem von uns versprochen, dass er alle Zeit in unserem Herzen wohnen möchte. So wie er zu Moses gesprochen hat, so möchte er noch heute zu uns sprechen. So wie in unserem Herzen keine großen Strahler notwendig sind, weil Gottes Gegenwart in ihm wohnt, so ist es auch heute noch. Wir hören Gottes Stimme, wir hören und sehen Gottes Führung in unserem Leben. Wir sehen, dass der Heilige Geist uns hinbringt, wo wir nicht dachten hinzugehen. Warum? Weil er uns aus unserem Innersten, dort, wo unsere Gedanken sind, da, wo unsere tiefsten Probleme versteckt sind, da ist Gott. Mit seinem Licht und leuchtet alles aus. Nichts ist vor ihm verborgen. Aber vor allen Dingen nichts erschrickt ihn, dass er sagt, das möchte ich nicht sehen. Er ist da. Bevor das Problem uns überhaupt realisiert wird, sichtbar wird und überhaupt als Problem beziffert wird, hat das schon längst ausgeleuchtet in seinem Lichte. Und das zeigt uns, welche tiefe Beziehung er haben möchte. Weil er nicht sagt, hier, das musst du tun, sondern irgendwann mal kommt der Gedanke, dann fangen wir wieder den Prozess von vorne an, Heiligung, oh, da bin ich vielleicht falsch abgebogen. Herr, ich möchte dir dienen und diesen krummen Weg wieder zu einem geraden Weg kommen lassen. Und wie er das macht, dass er aus krummen Wegen geradlinige, historische Zeugnisse macht, welche wir sind, das ist ihm überlassen. Wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden, werden wir feststellen, wie krumm eigentlich die Seiten waren, auf denen Gott in unserem Leben gerade geschrieben hat. Und wir werden sehen, dass jede Beziehung zu jedem Einzelnen, der vor ihm ist, unterschiedlich sein wird. Aber das erfordert Heiligung, das erfordert, dass wir Jesus ähnlicher werden und das erfordert auf jeden Fall, dass wir dem Heiligen Geist den Raum geben, in unserem Leben zu wirken, in unserem Leben etwas zu tun. Es ist nicht eine Checkliste, die wir abhaken können, sondern jeder von uns in seiner Zeit vor Gott kommt hin und wird feststellen, okay, Herr, was ist zu viel, was ist zu wenig, wo darf ich und wo sollte ich vielleicht nicht? Das ist etwas, was uns immer besinnt, was wir heute bringen. Wir müssen keine Opfer bringen, das hat Jesus gebracht. Aber die Zeit zu besinnen, zu sagen, Herr, ich möchte dir dienen, zu der sind wir auch heute noch berufen. In seinem Wort steht, ohne Heiligung werden wir Gott nicht sehen. Also ist es auch noch wichtig, selbst jetzt, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, zu Zeiten zu kommen und zu sagen, Herr, was kann ich tun, um dir ein treuer Diener zu sein? Denn das sollte unser sehnlichster Wunsch sein. Es geht nicht um Titel, es geht nicht um Position, es geht um die Tatsache, ich möchte ein treuer Diener sein. Das wollte ich euch mitbringen und ich hoffe, dass euch das hilft in der Besinnung, in eurer Zeit vor Gott. Gott segne euch.